Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, ein Wüstenvater, der sich durch besonders eifriges Gebet und durch härteste Bußübungen auszeichnete, war in der so hinlänglich bekannten Versuchung, sich selbst für den vollkommensten aller Menschen zu halten. Alle anderen, an die er sich erinnern konnte, hatten niemals solches geleistet wie er selbst. Die meisten zeigten sich ihm, dem entrückten Beter, dem gewaltigen Asketen vor Gott und den Menschen, ohnehin als ganz hoffnungslose Sünder. Gar nicht zu denken, dass einer von diesen vielen Menschen, die sich da in den großen Städten herumtreiben, vor dem Gericht Gottes bestehen könnte. Weil aber der Wüstenvater das alles als eine Versuchung durchschaute, deshalb bat er Gott inständig, ihm doch zu zeigen, was ihm noch fehle, um vollkommen zu sein. Ja, ob es da überhaupt noch etwas geben könnte. Und da wurde sein Gebet plötzlich auf eine für ihn schockierende Weise erhört. Er fühlte sich im Geiste an einen anderen Ort versetzt, nämlich in eine große, wilde Stadt. Die Menschen liefen dort ziellos, wie die Ameisen, ihren Interessen und Vergnügungen nach. Und ausgerechnet vor einem ganz schäbigen Lokal, das kein anständiger Mensch je betreten hat, fand er sich ausgesetzt. Die Tür dieser Kneipe öffnete sich und es kam eine offensichtlich angetrunkene, zerlumpte Gestalt herausgewankt. Sie stolperte und landete im Straßengraben, im Schmutz. Aber die Lippen dieses Armseligen murmelten vor sich hin: Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und da sprach die Stimme Gottes zu dem Einsiedler, zu dem großen Asketen: Das armes Menschlein, das ist es, was dir noch fehlt. Und solange du das nicht hast, brauchst du dir gar keine Hoffnung auf Heiligkeit zu machen. Liebe Gläubige, ist es nicht genau dies, was uns auch im heutigen Evangelium vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel gesagt werden soll? Dieses Evangelium, das allzu gerne in einer tendenziösen Weise benutzt wird. Etwa in dem Sinne: ja, ja, die Superfrommen, die ständig in die Kirche rennen, die ihre vielen Gebetchen verrichten und große gute Werke anhäufen, die sollen sich einmal schön gesagt sein lassen, was ihnen das alles nützt, nämlich überhaupt nicht. Jesus macht ja überhaupt keinen Hehl daraus, dass der Zöllner, also dieser elende Sünder, der von allen religiösen Menschen der damaligen Zeit gemieden wird, dass er der Gerechtfertigte ist. Der selbstgerechte Pharisäer aber geht ohne die Gnade Gottes von dannen. Das ist die eine reichlich tendenziöse Verwendung des heutigen Gleichnisses. Und eine andere sei sofort noch nachgeschoben. Nämlich die, dass man die heutige Schriftstelle gerne als eine Rechtfertigung für die protestantische Lehre des Sola Gratia anführt. Die besagt ja, der Mensch werde allein durch die Gnade und nicht durch die Werke des Gesetzes, nicht durch das Gute, das er tut, gerecht vor Gott. Genau das scheint ja die Pointe der Worte unseres Herrn zu sein, wenn er spricht: Ich sage euch, dieser, nämlich der Zöllner, dieser Ausbeuter seines Volkes, ging gerechtfertigt nach Hause. Jener aber, und zwar der eifrige, der fromme, der ständig gute Werke vollbringende Pharisäer, nicht. Und liebe Gläubige, es ist eine gewisse Häme aus solchen Deutungen des Gleichnisses Jesu herauszuhören. Eine heimliche Freude daran, dass dieses ganze fromme Getue, wie man sagt, am Ende dann doch gar nichts wert sei. Weil Gott ja Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Denen hat es Jesus aber gegeben, den Pharisäern, den Frommen. Wie verhält es sich in Wirklichkeit? Zunächst, liebe Gläubige, ist darauf zu achten, an wessen Adresse dieses Gleichnis zuerst gerichtet ist. Spricht unser Herr hier vor Zöllnern und Sündern, um bei diesen einmal so richtig Stimmung gegen die Pharisäer, gegen die Frommen zu machen? Oder hält er seine Rede vielleicht vor Sadduzäern, das heißt vor den religiös-liberalen, den Aufgeklärten, ja sagen wir es ruhig, den Modernisten jener Zeit, die ohnehin auf die Pharisäer nicht gut zu sprechen waren und alles viel lockerer als diese Namen? Nein, genau das nicht. Die Adressaten werden im Evangelium ganz eindeutig benannt. In jener Zeit trug Jesus einigen, die sich selbst für gerecht hielten und die übrigen verachteten, dieses Gleichnis vor. Es ist also, liebe Gläubige, klar gesagt, wem die Worte gelten. Nämlich denen, die durch ihre Frömmigkeit in der Gefahr sind, sich selbst zu erheben. Nicht aber gelten die Worte denen, die sich gerne in ihrer religiösen Lauheit rechtfertigen möchten und die daher beständig auf der Suche sind nach Munition gegen diejenigen, die ihnen ja letztlich nur ein schlechtes Gewissen bereiten. Dass der Herr tatsächlich das Pharisäertum zunächst seiner Zeit anredet, das wird deutlich, wenn man ein Pharisäergebet aus dem ersten Jahrhundert nach Christus hinzuzieht, das uns im Talmud überliefert ist und das wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit den Worten des Pharisäers im heutigen Evangelium aufweist. Dieses Pharisäergebet lautet: Ich danke dir, Herr, mein Gott, dass du mir deinen Teil gabst bei denen, die im Lebenshause sitzen und nicht bei denen, die an den Straßenecken sitzen. Denn ich mache mich früh auf zu den Worten des Gesetzes und sie machen sich früh auf zu eitlen Dingen. Ich mühe mich, sie mühen sich auch. Ich mühe mich und empfange Lohn und sie mühen sich und empfangen keinen Lohn. Ich laufe und sie laufen auch. Ich laufe zum Leben der zukünftigen Welt und sie laufen zur Grube des Verderbens. Ja, vergleicht man diese Worte mit denen des heutigen Evangeliums, so fallen vielfältige Übereinstimmungen auf. In beiden Fällen, liebe Gläubige, das sollten wir nicht übersehen, in beiden Fällen handelt es sich um ein Dankgebet. Also der Pharisäer schreibt sein fromm und gut sein gar nicht sich selbst, sondern der göttlichen Führung zu. In diesen Gebeten wird keine einzige Bitte vorgetragen, sondern nur Dank. Und aus diesen Worten des Pharisäers im heutigen Gleichnis geht übrigens hervor, dass der Beter da im Tempel tatsächlich einer ist, der viel tut. Viel mehr, als ihm eigentlich vom Gesetz vorgeschrieben wäre. Anstelle eines einmaligen Fasttages pro Jahr zur Sühne für das Volk, fastet er zweimal wöchentlich. Und das bedeutete bei den Juden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Man denke an die große Hitze im Heiligen Land. Außerdem sagt er, dass er alles Zehntpflichtige verzehntet, was er kauft. Obwohl das damals schon Praxis war, dass diese Verzehntung, die Zehntabgabe bereits vom Produzenten geleistet wurde und daher gar nicht mehr nötig war. Der Pharisäer also nimmt bewusst große wirtschaftliche Einbußen auf sich zur Ehre Gottes. Ja, das sind schon ganz erhebliche und bewundernswerte Leistungen. Man kann von einer Hochleistungsfrömmigkeit sprechen. Und dafür dankt er also Gott. Ja, was soll denn daran falsch sein? Dürfen wir dem Herrn denn nicht danken, wenn er uns vor vielen Irrwegen bewahrt hat? Dürfen wir uns ja nicht glücklich schätzen, wenn er einen religiösen Eifer in unser Herz gelegt hat? Aber, und das ist das Bezeichnende, der eigene Eifer wird sowohl bei dem Pharisäer im Tempel als auch bei dem Pharisäer in dem talmudischen Gebet im Vergleich zu anderen beschrieben. Also gegenüber denjenigen, die das alles nicht tun, was man selber an religiösen Werken vollbringt. Nun darf man sich wohl fragen, ob nicht auch das, liebe Gläubige, irgendwie berechtigt ist. Und bei dem Zöllner, der da hinten im Tempel ist, handelt es sich ja nun wirklich um einen unsäglichen Ausbeuter. Der hatte sich mit der römischen Besatzungsmacht zusammengeschlossen und konnte nun das eigene Volk gnadenlos aussaugen. Von der öffentlichen Meinung wurden solche Zöllner den Räubern gleichgesetzt. Sie besaßen keine bürgerlichen Ehrenrechte mehr unter den Juden. Ja, man hielt es, wie aus vielfältigen Äußerungen dieser Zeit hervorgeht, für unmöglich, dass ein Zöllner jemals die göttliche Erbarmung empfangen könnte. Er hatte ja so unzählig viele Menschen betrogen. Und um das wieder gut zu machen, schrieb die damalige Gesetzeslage vor, hätte er alles 120%ig zurückerstatten sollen. Aber welche unbezahlbaren Summen, liebe Gläubige, sind denn da zustande gekommen? Und überhaupt, wen hatte er in seinem Leben alles betrogen? Die vielen Menschen ließen sich doch überhaupt nicht mehr ausmachen. Also, dieser Mensch steht in einer hoffnungslosen Lage vor Gott und auch vor seinem eigenen Volk. Und im Grunde ist es ja schon zu viel, es ist ein dreistes Stück, dass er sich überhaupt in die hinterste Ecke des Tempels hineinwagt, um dort zu beten. Warum denn, liebe Gläubige, sollte da der Pharisäer nicht danken, dass er, wie er es eigens sagt, durch Gottes Gnade in einer besseren Situation ist? Ich danke dir, o Gott, dass ich nicht bin wie die anderen und wie dieser Pharisäer dort. Und doch, liebe Gläubige, wenn wir nochmal genau hinschauen, stellen wir fest, dass es sich bei den Worten des Pharisäers wohl nicht um ein echtes Gebet handelt. Es heißt im Evangelium, er stellte sich hin. Man könnte vielleicht auch etwas gewagt übersetzen, er pflanzte sich auf. Und dann, er betet bei sich. Offensichtlich will unser Herr mit dieser Beschreibung auf eine tiefliegende Unwahrhaftigkeit hinweisen. Eine Selbstgerechtigkeit, die nicht mehr um die eigene Bedürftigkeit weiß. Eine Frömmigkeit, die den Menschen emotional zu seelischen Höhenflügen führt, dabei dann aber die echte Bodenhaftung verliert. Das Wort Boden heißt im Lateinischen Humus. Und die religiöse Bodenhaftung ist die Humilitas, auf Deutsch zu übersetzen mit Demut. Wie anders ist da das Gebet eines wirklich frommen Menschen, der vor Gott und nicht bei sich selbst spricht. Ja, man muss ja, liebe Gläubige, gar kein übergroßer Sünder sein, um zu erkennen, wie wenig man ein Recht hat, sich über irgendjemand anderen zu erheben. Weiß ich denn, was dieser Mensch für eine Lebensgeschichte hinter sich hat? Welche Einflüsse da im Spiel waren? Und weiß ich denn, was er täte mit den Gnadengaben, die ich empfange, vielleicht nutzlos empfange und verschwende? Der heilige Pfarrer von Ars beklagte immer wieder, er sei der ärmste Sünder. Und es war ihm ehrlich damit. Der heilige Philipp Neri pflegte morgens gerne zu beten: O mein Gott, am heutigen Tage bewahre mich vor Philipp. Denn wenn du mich nicht vor ihm bewahrst, dann wird er heute lügen und stehlen und Unzucht treiben und vielleicht noch zum Islam übertreten. So dachte der heilige Philipp Neri über sich selbst. Auf dieser Linie liegt dann auch eher das Gebet des Zöllners. Das, liebe Gläubige, ist ein echtes Gebet. In Zerknirschung, in Reue, in Demut vor Gott zur Erde geworfen. Was er spricht, ist angelehnt an den 50. Psalm, den großen Bußpsalm Davids, wo es heißt, dass ein zerknirschtes, ein zerschlagenes Herz vor Gott ein wohlgefälliges Opfer ist. Und deshalb empfängt er die Rechtfertigung. Liebe Gläubige, als der Herr dieses Gleichnis vortrug, da war wahrscheinlich unter den Pharisäern, die seinen Worten lauschten, keiner so fromm wie der Pharisäer im Gleichnis. Und doch geht nicht einmal dieser gerechtfertigt fort. Und wahrscheinlich war keiner von den Zuhörern so schlimm wie der Zöllner, der sich da in den Tempel hineingewagt hatte. Und dennoch, dieser Zöllner geht gerechtfertigt von dannen. Hier liegt das große Paradoxon. Aber in keiner Weise wird durch die Worte des Herrn nahegelegt, man solle die guten Werke unterlassen, man solle keinen Eifer an den Tag legen, man solle nicht mehr tun, als unbedingt vorgeschrieben ist. Davon ist ja überhaupt nicht die Rede. Es geht nur darum, dass der Mensch sich vor Gott als das erkennt, was er wirklich ist. Und auch wir, liebe Gläubige, je mehr wir uns um Gottverbundenheit, um Eifer in seinem heiligen Dienst bemühen, sind in der gewissen Gefahr der Selbstüberhebung. Dagegen bedarf es der Demut. Demut ist nach dem heiligen Bernhard von Clairvaux die wahrhaftigste Selbsterkenntnis des Menschen vor Gott, aufgrund derer er sich geringschätzt. Die wahrhaftigste Selbsterkenntnis des Menschen vor Gott. Also das Wissen, aus mir bin ich gar nichts. Alles Gute kommt von ihm. Aus mir heraus bin ich zu allem Schlimmen fähig, aus ihm, durch Gottes Gnade aber auch, zu allem Guten. Am Ende des Gleichnisses steht das berühmte Wort: Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht. Ja, liebe Gläubige, wer sich also selbst für groß hält vor Gott und auf die anderen herabsieht, der wird erniedrigt werden. Der Herr wird es ihm schon zeigen, wer er in Wahrheit ist. Er wird ihm seine eigene Anmaßung vorführen, wird ihn spüren lassen, was es bedeutet, wie die Schrift sagt: Gott widersteht den Hoffärtigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Wer sich aber selbst erniedrigt, das heißt, wer in schlichter Dankbarkeit und mit einer gesunden und heilsamen Furcht vor sich selbst, im Bewusstsein seiner eigenen Hinfälligkeit und Sündhaftigkeit vor Gott und vor die Menschen hintritt, der wird erhöht werden. Das führt uns ja auch das schönste Vorbild unter allen Menschen vor Augen, nämlich die Gottesmutter, die trotz ihrer wirklich alle überragenden Heiligkeit doch nur sprechen wollte und sprechen konnte: Er hat herabgesehen auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat an mir getan der Mächtige, und heilig ist sein Name. So führt uns das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel wieder die wahre Demut vor Augen. Sie besteht letztlich darin, dass wir aus ganzem Herzen sprechen können: Heilig ist sein Name. Nicht mir, o Herr, nicht mir, sondern dir sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.